Nebenstimmen. Der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern. In Nebenstimmen hören Sie Gespräche von Ensemblemitgliedern mit von Ihnen selbst ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Musik, Kunst und Leben. Erfahren Sie, woran die Musikerinnen und Musiker gerade arbeiten und was sie persönlich beschäftigt.
Guten Tag, ich darf euch begrüßen zum Podcast des Ensemble Modern. Mein Gast heute ist der Regisseur Thorsten Schütte. Thorsten Schütte ist ein deutscher Filmemacher und Autor mit der Spezialisierung für Dokumentarfilm. Ich hoffe, das war jetzt richtig, Thorsten, richtige Ankündigung. Mein Name ist Norbert Ommer und ich bin Mitglied des Ensemble Modern und der Klangregisseur des Ensemble Modern. Thorsten Schütte ist auch ein langer Wegbegleiter des Ensemble Modern. Wir treffen uns heute hier im Haus der Deutschen Ensemble Akademie im Vorfilm des Preview der Filmpremiere zu Ensemble Modern Why We Play. Lieber Thorsten, also ich hatte es eben schon gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir das schaffen, heute zu sprechen. Wir sind ein bisschen außer Atem, weil wir uns beide schicken mussten, hier hinzukommen. Aber wie immer hat es gut geklappt bei uns. Ja, meine erste Frage ist, wie ist es zu dem Film gekommen?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wie kam es zu dem Film? Das kann man ja aus heutiger Warte sagen, war ein langer Weg. Ich kenne euch ja schon recht lang. Ich habe euch, glaube ich, das erste Mal gesehen 1992 in der Alten Oper mit Frank Zappa und The Yellow Shark und habe eigentlich euch danach nicht mehr aus den Augen verloren, weil das so ein einschneidendes Erlebnis war. Und irgendwann formulierte sich dann der zarte Gedanke, einen Film über euch zu machen. Und ich glaube, wir sind 2019 darüber das erste Mal ins Gespräch gekommen. Aber ja, wie stellt man sowas an? Habt ihr da überhaupt die Offenheit für? Und wie schaffe ich das als Musikdokumentarfilmer, einen Film über zeitgenössische Musik zu machen? Das war natürlich schon auch eine Herausforderung mit vielen Fragezeichen erstmal für mich. Und ich bin ja jetzt kein Experte für Zeitgenössische. Ich würde eher sagen, ich bin ein Liebhaber und bin sehr neugierig und mache natürlich schon seit langer Zeit Musikdokumentarfilme. Auf der einen Seite fand ich das halt sehr, sehr spannend und herausfordernd, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen einschüchternd und mich jetzt in dieses Universum zu begeben. Und die ersten Schritte waren eigentlich, ja, man beschnuppert sich mal so ein bisschen. Man läuft so ein bisschen mit und schaut. Und Filme machen kostet ja auch Geld. Das heißt, man muss dann ja irgendwann ein Konzept entwickeln und schaut, wie man so etwas finanziert. Aber die ersten Schritte waren eigentlich so wie gerade beschrieben.
Ja. Ja. Was, das hatte mich gerade aufmerksam gemacht. Was war das Einschüchternde für dich dabei? Du hast ja schon sehr viele Sachen vorher gemacht. Du bist ja quasi ein Spezialist für Musikdokumentation. Was war das Einschüchternde für dich?
Vielleicht zweierlei. Ne? Das eine ist sozusagen einfach auch, ich meine, neue Musik, zeitgenössische Musik, Musikgeschichte, das ist ja ein Berg an Werken, an Komponistinnen, an Dirigentinnen, ne? an Musikgeschichte und so weiter. Also das heißt natürlich erstmal Vertiefung, Arbeit, Theorie, historisches Wissen, muss man sich in gewisser Weise aneignen kann, das ist das eine. Das andere ist, wir hatten recht bald, Ende 19 hattet ihr das Jubiläumskonzert, das Gründungskonzert, Schönberg in der Alten Oper, da war ich zu Gast und dann wurden noch Werke, glaube ich, von Iris Thea Schipphorst und Hans Zender aufgeführt und das heißt, man schaut dann mal so ein bisschen bei den Proben zu und beim Konzert waren wir auch. Und das nächste ist natürlich sozusagen, wie löst man das denn auf? Wie kannst du denn überhaupt ein intensives audiovisuelles Erlebnis herstellen mit den Mitteln, die man normalerweise hat? Also im Dokumentarischen arbeiten wir meistens mit einer Kamera und Ton und so weiter. Ja. Und das ist ja natürlich ein bisschen komplexer. Ja? Ja. Also wie folgst du der Partitur? Wie kriegst du Zugänge? Wie kriegst du deine... All das hat am Anfang uns erstmal ziemlich Kopfschmerzen bereitet. Ja. Aber ich glaube, also wer den Film dann sieht. Ja. Wir haben, glaube ich, ganz gute Lösungen gefunden im Laufe der Zeit.
Aber das fand ich jetzt, das finde ich auch vielleicht eine spannende Frage, die sich jetzt daraus ergibt. Wie hast du denn dann dein Konzept entworfen? Also wie nach dieser Anfrage 2019, erstmal allgemein, wie geht man konzeptionell vor als Regisseur und auch als Autor? Und wie hast du das in diesem Fall umgesetzt?
Wir hatten die Vereinbarung, dass ich euch bei einzelnen Projekten, die, was man nicht vergessen darf, dann nach 19 kam 20 und ab März 20 war dann Corona, Covid und so weiter. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, was das dann bedeutete. Aber ich erinnere mich, dass ich euch begleitet habe bei ein paar Projekten. Ashley Fury war das, Anthony Chung. Um sozusagen Tests zu drehen, kleine Miniaturen, um auszuprobieren, wie geht das überhaupt, wie mobil arbeiten, arbeiten wir viel vom Stativ, mit wie vielen Kameras arbeiten wir. Manche der Produktionen, die ihr hattet, waren ja mit Tontechnik versehen, da war es dann nicht so kompliziert, weil von dir, von euch schon viel mikrofoniert war, aber andere Dinge ja auch gar nicht, wo wir sozusagen selber dann Rechnung tragen mussten. Das heißt, man kam so langsam rein und schaute sich dann sozusagen die Aufnahmen an, die wir da gemacht haben. Du probierst natürlich dann auch mit deinen objektiven Brennweiten, mit einer gewissen Menge an Kameras, mit der Kommunikation im Raum. Also du tastest dich ran und ich glaube, am Anfang war das alles noch ein bisschen holperig, bis wir dann irgendwann eine Sprache gefunden haben, die vor allen Dingen auch, sieht man glaube ich auch im Film über lange Brennweiten funktioniert. Wir haben also auch das Glück sozusagen bei Proben dabei zu sein, Generalproben zu haben, Durchläufe zu haben, das Werk kennenzulernen, weil viele der Werke, die, ne, ihr spielt ja neue Musik, das heißt, dass das Gros der Stücke, die pro Jahr aufgeführt werden, sind ja sozusagen druckfrisch. Das heißt, es gibt jetzt auch keine Referenz. Ja? Also manchmal, wenn ihr Grisé spielt oder so, hat man die Möglichkeit, sich die Dinge im Vorfeld anzuhören. Aber bei den meisten Sachen gibt es das ja gar nicht, es sei denn, man hätte jetzt irgendwie Zugang zu MIDI-Files oder sowas. Das heißt, du bist wirklich, wenn du im Saal sitzt oben, hörst du wie der Komponist selber die Sachen zum ersten Mal und musst dann erstmal schauen, wo sind wir denn hier jetzt gerade überhaupt im Werk?
Das heißt, deine Vorbereitung ist zum einen eine technische Vorbereitung über Brennweiten, Organisationen von Kamera oder überhaupt von Teams, die mit dir zusammenarbeiten. Das habe ich ja zum Teil sehen können, wenn ich dabei war. Es waren ja auch unterschiedliche Teams. Allein daran lag ja schon eine Herausforderung über die lange Strecke. Aber du hast dich wahrscheinlich ja auch im Vorfeld mit den Komponisten und mit den Personen beschäftigt, weil ich habe in dem Film später gesehen, ich hatte ja auch das Glück, an der Nachbearbeitung nochmal mitzuwirken, welche tollen Fragen du gestellt hast. Und die kommen nicht so aus der Hand. Dazu musst du eigentlich die Leute kennen, muss man sich vorbereitet haben. Manchmal glückt sowas ja spontan, aber in der Regel muss man vorbereitet sein. Wie viel Zeit hat das für dich gekostet, allein die Vorbereitung für die einzelnen Drehs?
Ja, man muss hier differenzieren. Ne? Ja. Also die Vorbereitung, also sagen wir mal, der Film besteht ja aus Tryouts, aus Probendurchläufen, aus Büroalltag, aus Gesellschafterversammlungen, aus Konzertaufzeichnungen und technischen Aufbauten, Abbauten und dann aber eben auch aus Gesprächen. Und also die Vorbereitung auf die Gespräche mit den Dirigentinnen, Komponistinnen und vor allen Dingen Ensemblemitgliedern, das bedarf natürlich einer großen Recherche. Du schaust halt, was gibt es da? Ne? Also für namhafte Komponistinnen und so weiter findet man da einiges. In Vorbereitung auf die Gespräche mit den Musikerinnen und Musikern gar nicht so viel. Es gibt natürlich im Haus hier einen Fundus. Ihr habt ja auch selber eure Publikationen, in denen immer wieder kleine Briefe, Botschaften, ja, Interviews geführt, ja, werden. Was mir unheimlich geholfen hat, sind tatsächlich die Podcasts, ja, ja. Zu dem ich jetzt gerade selber, ja, werde. Ja. Ja, das war wirklich extrem hilfreich, um zu sehen, na, also in den Podcasts, die ihr hier macht, da befragen ja die Musikerinnen und Musiker, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie arbeiten. Und da rauszuspüren, ne, also wie tickt ihr denn? Und was sind denn eure Fragen und Interessen und, ja, Neugier und, ja, und so weiter? Das hat mir wirklich extrem, ja, geholfen in der Vorbereitung und auch immer als Referenz darauf. Ich glaube, weiß nicht, manchmal hilft das einfach auch, dann Bezug zu nehmen und so, wie du damals in deinem, ja, Gespräch mit Wolfgang Riem und, ja, so weiter, ja, wie siehst du, ja, das denn selber?
Ja.
Ne, also so nähert man, ja, sich an und so erweckt man dann zumindest den Einschein, dass man irgendwie halbwegs Ahnung oder aufrichtiges, ja, Interesse hat,
ja,
an den Sachen, von denen man, ja, erzählt.
Ja. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Worin besteht für dich der größte Reiz dieser Arbeit? Man kann die an verschiedenen Phasen jetzt einteilen. Wir haben gerade um einen Teil der Vorbereitung gesprochen. Vielleicht gibt es noch einen Teil davor, so eine Ideenfindung. Manchmal ist es ja auch so, aus deiner Arbeit sehe ich, dass du ja auch die Idee hast, etwas zu machen und das dann kreierst. Dann gibt es die Zeit der Vorbereitung, dann gibt es die Zeit der Aufnahmen und dann gibt es die Zeit der Nachbearbeitung. Und das ist ja auch, das sind ja große Zeitabschnitte immer, die unterschiedlich sind. Was ist für dir die liebste Zeit oder gibt es das gar nicht?
Naja, erstmal muss man sagen, wenn man sich entscheidet, einen Film über ein Sujet, ja, zu machen und so weiter, dann ist es ja, wenn man abendfüllende Dokumentarfilme macht, so, dann ist es ja eine lange Reise. Da muss man, ja, schon sich, glaube ich, gut Gedanken machen darüber, ob man das, ja, eigentlich will. Das ist klar, ja, das ist nichts, was wir irgendwie morgen anfangen und in 30 Tagen, ja, ist das vorbei.
Ja.
Das heißt, als der Kontakt entstand, war ich auf der einen Seite natürlich auch toll. Ensemble. Also ich muss dazu sagen, ich kannte euch, ich mag eure Arbeit, aber mir war jetzt nicht bewusst, wie umfassend sozusagen euer Schaffen ist. Ja. Und in dieser Kennenlernphase überlegt man sich das dann ja noch zweimal oder dreimal, ob man das wirklich machen möchte. Und ich war wirklich, wirklich schwer beeindruckt von dem Prozess, ja, also das Privileg zu haben,
ja, ja,
in diesen Prozess mit einzutreten, das zu beobachten sozusagen vom ersten Moment, ja, wo sich Noten auf dem Papier auf einmal in reale Klänge verwandeln, das war schon toll und das ist auch wirklich der größte Gewinn für mich. Also, ja, die Jahre mit euch oben im Dachsaal möchte ich nicht missen, ja, weil ich, also wie gesagt, ich bin Musikliebhaber, ich habe großes Interesse am schöpferischen Prozess. Ja. Vieles davon ist jetzt auch gar nicht so unähnlich, was jetzt Komposition, Arrangement etc. anbelangt zu filmischer Arbeit. Ja. Also in gewisser Weise. Das heißt, ich bin nach wie vor begeistert von dem, was wir, ja, da erleben. Und genau dieser Prozess, also diese Jahre der Dreharbeiten waren für mich wirklich der wertvollste und spannendste, ja, Einblick. Und ich bin so reich beschenkt worden an Wissen, an Einflüssen, an Handlungsstrategien, an Arbeitsweisen. Ja, ich glaube, ich klinge gerade richtig begeistert.
Aber das waren wir ja auch, oder das sind wir ja auch. Ja.
Naja, ihr ja auch immer wieder, ja, mit jedem neuen Gesicht, was ihr dann vor euch habt. Ne? Das ist natürlich auch toll, wie ihr arbeitet, ne? In diesem Kollektiv entscheiden, gemeinsam zu entscheiden, welcher Sache, welchem Thema, welcher Person, welchem Werk ihr euch widmet. Das, ja.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber was ich insbesondere meinte, war natürlich auch die Arbeit mit dir. Weil das hat uns natürlich, oder zumindest da hat jeder anders drauf geschaut, jeder hat intensiver drauf geschaut und das hat nochmal einen anderen Teil unserer Geschichte ja auch gezeigt. Und vor allen Dingen jetzt durch so eine Art Wiederkehr des Films, das ist nochmal eine andere Behandlung des Materials, weil wir arbeiten natürlich in der Regel ja nicht über 2-3 Jahre an einem Stück, sondern wie du es eben beschrieben hast, ja manchmal in viel kürzeren Zeiträumen. Und deswegen ist die Betrachtung, die du dir jetzt da auch angestellt hast und wie du gearbeitet hast, das fand ich zum Beispiel sehr interessant. und beflügelt einen auch bei der Arbeit. Und das ist das, glaube ich, auch, was du meintest, gerade dieser Probenprozess, dass da fliegt die Zeit. Der ist vielleicht dann auch lang, aber man ist beflügelt. Wie kam es denn zu dem Titel des Films, Why We Play?
Ich weiß gar nicht, ob es war mit Sicherheit nicht der erste Titel. Ja. Es gibt einen Film von Eugene Jaretzky, der heißt Why We Fight. Ja, da geht es über die amerikanische Militärdoktrin, also eigentlich ein ganz anderes Thema, aber ich mag den Regisseur sehr. Und wenn man, natürlich hat man so Titel, dokumentarische Klassiker irgendwie im Sinn. Und ich glaube, das war ein Anstoß, das umzumünzen in gewisser Weise in das Why We Play, weil das ist, glaube ich, sehr gut trifft. Ja? Also die Motivation jedes Einzelnen, weil das ist ja das Nächste. Wenn du einen Film, Dokumentarfilme befassen sich vielleicht mit der Entstehung eines Werks oder mit einem Porträt eines Komponisten, einer Komponistin oder eines Dirigenten. Aber Filme über Ensemble kenne ich jetzt tatsächlich nicht so viel. Ich hatte ehrlich gesagt auch nicht wirklich Referenzen in dem Sinne, auf die wir geschaut haben. Aber das hat natürlich auch einen Pferdefuß, weil wenn du einen Film über ein Ensemble machst und jedem eine Stimme geben möchtest, dann führst du sehr, sehr viele Gespräche bei mindestens 18 Mitgliedern. Und ich glaube, die Essenz dessen in den Gesprächen ließ sich immer wieder zurückführen auf diese Frage. Warum machst du das denn eigentlich? Mhm. Was ist dieser Motor? Nicht alle von euch sind ja Gründungsmitglieder. Mhm. Viele sind später dazugekommen. Mhm. Manche sind gekommen und wieder gegangen und so weiter. Es ist ja ein lebender Organismus. Und trotzdem trägt ja jeder mit seiner innersten Überzeugung dazu bei, wer und was ihr seid und was euch ausmacht. Und das ändert, das ist ja auch so eine Sache, weißt du, das hätte ich nicht erfahren, wenn ich nur so kurz vorbeigeschaut wäre. Das zu verstehen, das ist ein Ensemble, was mittlerweile, glaube ich, im 46. Jahr ist, das hat ja so viele Häutungen mitgemacht. Und ich selber habe in den paar Jahren, die ich da war, wir haben Leute verloren, es sind Leute ausgeschieden, es sind Leute in einen anderen Bereich übergegangen und so weiter. Dann begreift man, also was das für ein Organismus ist, das Ensemble.
Da gibst du mir jetzt gerade eine Idee vor. Jetzt muss ich dich fragen, warum machst du das, was du machst? Also warum bist du Filmemacher geworden, Dokumentarfilmemacher geworden? Du unterrichtest natürlich auch, also ich möchte das gar nicht beschränken, Autor bist du ja auch. Aber warum bist du diese Richtung gegangen? Was hat dich da hingebracht? Was hat dich dabei gehalten? Was begeistert dich heute noch?
Also ganz kurz und knapp, in meiner Schulzeit, sagen wir mal so, reden wir mal so ab 12, 13, 14 und so weiter. Irgendwann hatte ich das Glück, mit einer Truppe von Jungs zusammenzukommen in unserer Klasse. Die waren alle musikbegeistert. Und viele von denen sind tatsächlich auch dem Milieu, also entweder als Instrumentenbauer oder als Lehrer, als professionelle Musiker treu geblieben und so weiter. Und das war das erste Mal überhaupt, dass ich als junger Mensch irgendwie mit dem persönlichen Ausdruck, mit Kreativität überhaupt zu tun habe. Und diesen Schulfreund von damals verdanke ich unheimlich viel. Ich war damals aber selber, ich spiele auch ein Instrument, so als Liebhaber. Ich war aber, glaube ich, nie so toll wie die damals. Yeah. Ich hatte damals, mein Hobby war eher Fotografie und Filme machen schon. Und damals, mit 15, 16, haben sich irgendwie die ersten Weichen gestellt und sagte, das könnte vielleicht auch ein Beruf werden. Dann wollte ich nach der Schule und Zivildienst, dachte ich dann, ich gehe in die Richtung Kamera. Eigentlich wollte ich Spielfilmkameramann werden und habe das auch eine Zeit lang in diese Richtung betrieben, bin im Ausland gewesen, habe dort als Assistent gearbeitet bei großen Spielfilmproduktionen im Ausland. Aber ich merkte irgendwie war es das noch nicht ganz. Und dann gab es ein Erweckungserlebnis. Und das war, ich habe eine Zeit lang in Florenz gelebt, das Festival dei Popoli, ein Dokumentarfilmfestival in Italien. Mhm. Und das war ein Augenöffner. Ich habe nach einer Woche Filme betrachten das ist jetzt alles schon sehr, sehr lange her und so weiter, war mir klar, das ist genau das, was ich machen möchte. Es war einfach klar. Also ich hatte einen Bezug zu Film, zu Fotografie, zur Kamera und so weiter. Mir war nur noch nicht richtig klar, in welchem Bereich und was ist es denn. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber ich habe damals einfach für mich entschieden, ich möchte Dokumentarfilme machen. Habe dann angefangen, meine ersten Themen zu recherchieren, zu schreiben. Und dann war es noch ein langer Weg, bis es dann irgendwann auch geklappt hat mit dem ersten Werk.
Ja. Wie sah denn da würde ich vielleicht noch gerne fragen, weil diese Podcasts sollen ja natürlich auch für junge Menschen, wie du gerade sagtest, und Studenten, aber auch für Freunde des Ensemble Modern interessant sein, um zu sehen, was für andere Wege als des Musikers oder so gibt es denn noch. Ich hatte zum Beispiel meinen Podcast auch mit einem Bühnenbildner und Lighting Designer gemacht. Und das ist vielleicht auch spannend aufzuzeigen. Wie war denn nach dieser Idee dann der weitere Ausbildungsweg für dich?
Ich habe tatsächlich gar keine Ausbildung gemacht. Ja. Oder sagen wir mal so, die Ausbildung war der Markt.
Ja.
Ich wollte ursprünglich an eine Filmschule gehen. Und sagen wir mal so, ich komme eher aus dem Arbeitermilieu, wenn es das so überhaupt noch gibt. Und mich haben damals die Aufnahmebedingungen an den Schulen, das war damals München und so, die haben mich richtig eingeschüchtert und so weiter. Und dachte ich, will ich da wirklich irgendwie hin? Und habe dann einen anderen Weg gewählt, dass ich halt direkt, ich bin erst in Köln und dann in Italien, habe ich für Filmproduktionen gearbeitet, aber eben als Assistent im Kamerabereich. Und irgendwann auch selber dann als Kameramann schon, aber das eher im Nachrichten-, im Industriebereich, teilweise auch schon im Dokumentarischen, aber eher so in der Fernsehreportage und solche Sachen. Und der Schritt hin dann tatsächlich zu sagen, jetzt ich möchte jetzt mein eigener Regisseur und meine eigenen Filme machen und das irgendwie für sich selber zu behaupten, das war natürlich erstmal nur eine fixe Idee, weil ich musste ziemlich schnell lernen, du brauchst ja irgendwie Referenzen und Netzwerke und so weiter. Und habe dann tatsächlich, wie soll man das sagen, nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber ich hab sehr, sehr viele Klinken geputzt, um zu schauen, irgendwie meine Stoffe runterzubringen. Und das war am Anfang auch mühselig, aber irgendwann hat das dann tatsächlich geklappt. Die Produktionsfirma, für die ich damals gearbeitet habe, die mir diese Sachen damals ermöglicht hatte, dass man braucht natürlich auch irgendwie eine gute Seele, die einem vertraut. Die haben ja dann, glaube ich, auch am Anfang erstmal so Kameraleute zur Seite gestellt, ne, dass man das irgendwie flankiert und guckt, was denn jetzt irgendwie der junge Mann da irgendwie will. Aber das ist eine Möglichkeit, du hast es eben angesprochen, ich arbeite ja auch an einer Filmschule.
Genau.
Der gängige und einfachere, nein, nicht einfachere, aber sicher zielorientiertere Weg ist eigentlich heute der Weg über die Filmschulen. Und ob ich das jedem so empfehlen kann, wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Ich glaube wirklich, man sollte es über die Schulen schaffen, weil die Schulen im Vergleich zu diesem individuellen Weg haben einen großen Vorteil. Das heißt, wenn man es mit der Qualifikation da reinschafft, bieten sie Netzwerke. Ne? Also bieten sie Zugang also zum einen zu den Kommilitonen und Kommilitonen, die man kennenlernt und die irgendwann sozusagen das zukünftige Netzwerk bilden und bieten. Und die Schulen sind natürlich auch tolle Mittler rein in die Redaktion, in die Produktionsfirma. Man hat die Möglichkeiten sozusagen unter dem Schutzschild der Schule seine ersten Arbeiten zu entwickeln und eine gewisse Patronage dabei zu haben. Und das ist extrem hilfreich. Also das habe ich erst viel, viel später begriffen, also welches große Privileg das tatsächlich ist, über eine Filmschule zu gehen, als sich dann irgendwie direkt am Markt durchzuschlagen. Das ist nicht immer einfach.
Ja. Vielleicht haben sich die Zeiten aber auch geändert, oder? Also in der Zeit, wo du groß geworden bist, wo du die Idee hattest und dann das versucht hast umzusetzen, in der Zeit habe ich auch meine ersten Erfahrungen gemacht. Und da war es tatsächlich noch so, dass die Ausbildung gut war. Das war so eine Art, ich sag mal, Altersversorgung. Aber ansonsten hat man auch in meinem Beruf so eher von dem amerikanischen Weg gesprochen, als Assistant zu arbeiten. Und umso berühmter derjenige war, dem du assistiert hast, oder diejenigen, die du assistiert hast, als Ingenieure, als Tonmeister, Aufnahmeleiter oder auch mit welchen Künstlern du gearbeitet hast, war dir dann eh dein Weg beschrieben und du hast genug zu tun gehabt, ohne je eine Hochschule gesehen zu haben. Ich würde das heute auch nicht mehr empfehlen, weil sich aber auch die Zeiten verändert haben. Du bist ja immer auch noch Lehrender. Würdest du das auch so sehen? Wie hat sich das in der Filmbranche verändert über die letzten, ja, 4 Jahrzehnte, können wir ja jetzt schon sagen, 3 Jahrzehnte? Da gab es doch massive Veränderungen.
Ich glaube, ich muss dir recht geben. Wobei, vielleicht muss man es auch mit Vorsicht betrachten, weil ich bewege mich ja in der Blase und ich sehe ja nur noch den Nachwuchs, der in den letzten 10, 20, 30 Jahren groß geworden ist, sozusagen in unserem Umfeld. Aber in der Tat, man schaut sich auch nicht immer jede Vita bis in die Anfänge zurück an, aber ich glaube schon auch, ne, dass die Schulen da eine gute, wichtige und große Arbeit machen. Klar. Nichtsdestotrotz würde ich mir natürlich wünschen, dass es eben auch diese Quergänger, Schläger noch gibt. Aber mir fällt spontan niemand in den jüngeren Jahren ein, wo ich sagen könnte, geht doch immer noch.
Ja. Gibt es, oder anders gefragt, gibt es denn überhaupt noch so viel zu tun für Filmregisseure, Kameraleute?
Nun, das ist jetzt wirklich eine spannende Frage. Ja. Es gibt sehr, sehr viele, im Vergleich zu früher würde ich mal behaupten, gibt es definitiv mehr Ausbildungsmöglichkeiten und Ausbildungsstätten, national wie international, in den Großstädten, aber auch in den Regionen, an Fachhochschulen. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Wege, private und gesetzliche, also staatliche Schulen und so weiter, was aber eben auch bedeutet, dass es viel mehr Talent am Markt gibt. Ja? Und die Gezeiten der Branche sind ja ganz unterschiedlich. Ne? Also es gab eine Zeit lang vor ein paar Jahren, als mit den Streamern so viele Private kamen und es geradezu boomte. Ja. Das Ganze flaut jetzt gerade wieder ein bisschen ab. Ja? Ja. Die Dings, die Kultur etc. Etat sind extrem unter Druck. Wenn man das 30 Jahre lang macht, dann erlebt man diese Gezeiten und denkt sich, im Vergleich zu, was weiß ich, zum International, also was weiß ich, zu Lateinamerika oder dem afrikanischen Kontinent und so weiter, geht es uns immer noch wahnsinnig gut. Und trotzdem muss man sagen, es wird wahnsinnig viel ausgebildet. Finden die denn alle einen Platz? Ja. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass nicht alle die Staaten, beispielsweise mit dem Ziel Dokumentarfilm, Regie, dann auch notwendigerweise in diesem Beruf reüssieren müssen. Auch da entscheidet sich entlang des Lebenswegs, der Referenzen, die man aufbaut, der Begegnungen, die man hat, vielleicht nochmal ein Talent auch in eine komplett andere Richtung. Mhm. Also, und es ist auch kein Geheimnis, dass viele von uns gerade im Dokumentarbereich von einer Mischkalkulation leben. Ne? Also ausschließlich vom abendfüllenden, künstlerischen Arthouse-Dokumentarfilm zu leben, das ist schon ein Kunststück. Ne? Also viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben eben auch noch andere Erwerbsmöglichkeiten über die Kamera, über das Schreiben, über den Ton, über den Schnitt, über die Lehre und so weiter, um es irgendwie für sich möglich zu machen. Wie ist es bei dir eigentlich? Du machst jenseits des Ensembles noch...
Ja, ich mache da immer noch viel. Ich hatte das mal ein bisschen zurückgefahren, aber jetzt kommen dann doch immer mehr interessante Sachen. Aber ich würde die Frage genauso beantworten wie du. Ich finde das wahnsinnig toll, was wir für Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland haben. Und das wird viel zu wenig betont, weil die gibt's nur in Deutschland. Also wenn ich jetzt die Aufnahmeleiter, die Tonmeister, die Toningenieure, die Medienleute sehe, also fantastisch die Ausbildung, die wir hier haben. Allerdings gibt es auch einen großen Aufnahmemarkt all dieser Fachkräfte, der so nicht mehr existiert. Das nennen wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der bricht ja mehr und mehr zusammen aus verschiedenen Gründen. Dazu ist jetzt hier nicht der Raum, um das zu beleuchten, aber das ist einfach Fakt. Der bricht zusammen. Da werden Stellen nicht mehr besetzt, die es mal gab. Und das ist ja schon ein Prozess, der geht über viele Jahre. Auf der anderen Seite tun sich Dinge auf. Du hast eben gerade das Streaming genannt. Aber auf der anderen Seite haben sich auch Produktionsmethoden vereinfacht. Das siehst du in der Kamera, siehst du aber auch mit dem Ton. Du kannst ja heute mit einfachsten Geräten schon viel erreichen. Als ich groß geworden bin, da war 48-Spur-Aufnahme, das war eine Riesenmaschine, die musste eingemessen werden. Als ich bei Rockpalast als Assistant Engineer gearbeitet habe und bei Scorpions, das waren Riesenmaschinen. Die konnten sich Studenten nicht erlauben. Heute kann sich ein Student 64 Kanäle digital easy erlauben. Also nicht easy, aber das ist machbar. Ja, was früher unmöglich gewesen ist. Und da liegen jetzt 30 Jahre dazwischen. Von KI habe ich jetzt noch nicht gesprochen. All das, was uns jetzt noch bevorsteht, was wir zum Teil schon sehen, das wird nochmal eine Riesenveränderung geben. Aber auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ja. Und ich finde auch immer, dass ich wollte, mir galt die Frage jetzt nur, um genau das zu schattieren, was du gesagt hast. Erstens, du bist ja auch nur weitergekommen, weil du dafür gebrannt hast. So. Und heute kann man sogar auf Hochschulen gehen, wenn man dafür brennt. Und wenn man dafür brennt, dann macht man so wie du das gemacht hast, so wie ich das gemacht habe, auch neben dem Weg, der durch die Hochschule, durch die Klausuren und so weiter vorgeschrieben ist, wenn man so ein Interesse hat, da guckt man, schaut man ja links und rechts und da lernt man Leute kennen, Netzwerk, und da wird keiner untergehen, wenn du dafür brennst. So, wenn du natürlich davon träumst, nur mit einer Ausbildung einen stringenten Weg zu gehen und dann das mocht's Geld als sonst was zu machen, dann könnte es unter Umständen schwierig werden. Aber ich glaube, das gilt für jeden Beruf. Schau dir an, junge Leute, die heute Rechtsanwalt studieren, was mit denen passiert.
Mir fällt da eine Geschichte gerade noch ein, auf die wir jetzt noch gar nicht groß abgehoben haben. Und zwar ist ja das Ensemble Modern in dieser Begegnung mit Frank Zappa für mich wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein gewesen. Ja. Das war 92, als ich euch das erste Mal gesehen habe in Frankfurt in der Alten Oper.
Wir uns auch treffen können.
Da hätten wir uns treffen können, ja. 93 ist Frank Zappa gestorben.
Ja.
Und 94 habe ich entschieden, meinen allerersten Film zu sehen. Also das ist diese Begegnung, von der ich eben sprach, beim Festival de Popoli, war 93, genau in dem Jahr. Und das war in gewisser Weise für mich so ein Meilenstein. Ne? Das war genau der Moment, also 92, 93, 94, als ich entschieden habe, ich möchte Regie führen und ich möchte einen Film machen über genau diesen Musiker, der damals gerade verstorben war. Und das war der Anfang. Und wie du sagst, ne, man hat dafür gebrannt. Das war wichtig, das zu machen. Ja. Das Erlebnis war bahnbrechend. Es war ein ganz, ganz tolles Konzert, was er damals gemacht habt. Und was, glaube ich, auch für euch in eurer gesamten Karriere sehr wichtig war.
Ja, das können sicherlich die älteren Mitglieder noch besser beschreiben, die dies erfunden haben. Ich bin ja quasi auch als Mitarbeiter dazugekommen sozusagen. Und es war für mich auch das Kennenlernen mit dem Ensemble Modern, mit Frank Zappa aus verschiedenen Umständen, durch das Material, amerikanische Lautsprechersysteme, die Zappa verwenden wollte. Und man wollte auch jemanden haben, der neue Musikerfahrung hatte. Ich hatte damals mit Stockhausen schon als Student gearbeitet. Und so durfte ich das damals machen. Das war ja auch einer meiner Heroes, Frank Zappa. Und so haben wir uns kennengelernt. Und so ging dann der Weg auch weiter mit Heiner und dann Gesellschafter seit 97. Ja, aber dieses Brennen war ja bestimmt für dich auch nicht so unentscheidend bei dem Film, den wir heute Abend sehen, weil du hast es eben schon angesprochen. Allein die Daten beschreiben ja den Weg. 2019 kam der Anruf. Wir haben heute April 2026. Auch für einen Film ist das ja ein langer Weg. Was für Dinge sind dir da besonders in Erinnerung geblieben auf dieser ganzen Reise des Films?
Naja, über die Zeit mit euch, also wir können jetzt gar nicht all die Komponistinnen und Komponisten auflisten, die Konzerte, Proben etc., die wir gemeinsam erlebt haben. Und das ist ja auch leider nicht alles im Film, das geht natürlich gar nicht. Worauf man vielleicht zwei Dinge, auf die ich hier nochmal abheben möchte. Ja. Zum einen, wie gesagt, das macht man ja nicht alleine. Meine ganz wichtigen Mitstreiterinnen, Mitstreiter, meine beiden Kameraleute, Ibrahim Al-Fadala und Mort Mascré, viele andere, aber vor allen Dingen die beiden, Markus Repholz, der Toningenieur, und vor allen Dingen Willibald Wonneberger, mein Editor, der mit mir Jahre im Schneiderraum verbracht hat. Also ohne die wäre das, und natürlich auch unsere Produktionsfirma Amafilm mit Andrea Roggon und Ola Lehmann. und viele andere mehr, die da, ne, also das möchte ich nochmal hier betonen, das macht man nicht alleine, sondern das macht man mit richtigen Mitstreitern. Und das Schwierigste, Anstrengendste und teilweise auch Schmerzhafteste war tatsächlich der Filmschnittprozess. Okay. Ne? Also wir haben noch nie so lange an einem Film gesessen. Wenn ich jetzt sage, das ging über 2 Jahre, also ich habe es jetzt nicht an Tagen nachgerechnet oder ich habe jetzt nicht das genaue Zeitmaß dafür, aber es waren wirklich weite Strecken des Jahres, ne? Und nicht zu vergessen, ich bin ja auch noch an der Filmakademie tätig und so weiter. Ja. Das heißt, das sind alles Dinge, die man irgendwie in Nächten, an Wochenenden und so weiter. Das war schon ein großes Wort, aber es war schon auch ein Opfer.
Ja, das glaube ich. Ja.
Und es war auch ein Kampf, tatsächlich die Form zu finden. Das darf man sagen, also ne, wie schaffst du das, das Ensemble im Jetzt zu erzählen, die Historie nicht zu vergessen, allen eine Stimme zu geben, die Prozesse abzubilden, Musik sinnlich erfahrbar zu machen, weil das ist ja das Nächste, ne? Also zeitgenössische Musik ist ja nicht immer einfach zugänglich. Ja? Und irgendwann merkst du, also du brauchst einfach auch eine gewisse Lauflänge, um überhaupt einfach mal in die Musik eintauchen zu können. Ja? Das heißt, wie arbeitest du mit den einzelnen Flächen? Ja? Wie löst du das ab? Wie viel Erklärung verträgt es? Ich erinnere mich an frühe Fassungen, die waren fürchterlich didaktisch, weil ich dachte, ich müsste alles irgendwie erklären. Und wir haben ja auch sehr, sehr viele Gespräche geführt. Wir hätten das auch alles tun können. Und trotzdem, also die Form für diesen Film zu finden, das war eine harte Nuss.
Ja. Weil es da auch so eine Vielfalt ist, auf die du getroffen bist, oder?
Ja, Vielfalt spielt natürlich eine Rolle. Du möchtest natürlich Varianz sein. Ja. Natürlich hätte man sagen können, ach, wir widmen uns jetzt nur der Entstehung von A House of Call von Heiner Goebbels. Ja. Und dann, wie gesagt, dann bist du vom ersten Moment dabei bis zur Oberfunk. Das kann man machen. Aber wir haben ja, ich weiß nicht, wie viele Werke es jetzt sind, die wir in dem Film erzählen, die wir aber auch nicht immer auserzählen. Also an manchen Prozessen sind wir am Anfang dabei, mal in der Mitte und so. Und trotzdem versuchst du es irgendwie prozessoral irgendwie zu verweben. Du möchtest so viel wie möglich zeigen, du möchtest aber auch so viel wie möglich Strecke haben, wo du in die einzelnen Werke eintauchen kannst. Und wie wirst du dem dann gerecht? Mhm. Ne? Also kannst du dem überhaupt gerecht werden, wenn du gewisse Teile rauslässt? Und ein anderer, sagen wir mal, Prinzip war auch, dass wir, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt halt viele Filme über Komponistinnen und Komponisten und Dirigentinnen und Dirigenten und so weiter, aber wir wollten ja die Stimme den Musikerinnen geben. Ja. Kann man denn dann sozusagen die Schöpfer der Werke ganz außen vor lassen? Mhm. Sollen wir das so radikal machen? Also, wie bilden wir da die Verhältnisse ab und wer erzählt hier was? Wie viel erzählt sich in der Situation und wie viel braucht vielleicht noch ein bisschen zusätzlichen Kommentar? Also wie schaffst du da eine Varianz? Also diese Art der Verwebung, lass es mich jetzt auch einfach mal Komposition nennen und so weiter, das war schwierig. Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt die Form gefunden hat, die es hat. Ja. Ich meine, du warst ja, also auch nochmal vielen Dank dafür, du hast uns ja sehr geholfen dann auch in der Tonmischung. Das war ja, ich weiß, was war das Maximum an Spuren bei
64, nee, quasi noch viel mehr, ne?
Ja,
also irgendwas so um die 130, 40 Spuren oder sowas, ja.
Also im Arbeitsschnitt haben wir ja immer mit so einem Temp-Mix gearbeitet. Ja. Ja, aber dann auf einmal in der Tonmischung auch nochmal die ganze Palette und alle Schubladen aufgemacht zu bekommen. Ja, Halleluja.
Ja.
Also auch der Sound von dem Ding, wie es jetzt ist, das ist ja einfach ein großer Spaß.
Ja. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal zur Erklärung für all die, die den Film dann sehen. Das sind natürlich keine Produktionen, sondern du bist ja an ganz verschiedenen Zeitpunkten immer zu unseren Projekten gekommen. Und das waren ja manchmal Vorproben, das waren Proben, das waren Aufführungen und ganz unterschiedlich. Und du hast ja mit unterschiedlichen Teams gearbeitet, also in dem Fall Bild- und Tonteams und Aufnahmeteams. Und bist aber auf unterschiedliche auch Teams bei uns getroffen. Zum Beispiel House of Call war ausgestattet schon mit vielen hundert Spuren, sage ich mal, die man anzapfen konnte. Aber das war ja auch nur Anzapfen, Aufnehmen. Da ist ja noch nichts gemischt, nichts gemacht. Ja, das stellt ja nicht da, wie es wirklich im Raum geklungen hat. Und zum anderen waren es ja nur Mitschnitte von, wir haben ja nachher Mitschnitte von Kamera, Mikrofon genommen, von Knöpfen, die für Aufnahme gedacht waren. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und so ist es entstanden. Ja, aber das ist vielleicht ja auch das Spannende, wie man aus genau aus diesen Produktionsmethoden dann trotzdem so ein hervorragendes Ergebnis erzielen kann. Wobei man natürlich, man kann sich das ja immer noch anders vorstellen, aber das fand ich tatsächlich den Reiz, ja, weil es immer die Situation gezeigt hat, ja. Den Arbeitsprozess.
Und es gehört auch immer eine Portion Glück dazu.
Ja, genau, ja.
Also
genau.
Wir haben, ne, also auch Mikrofone kosten Geld und sind in der Ausrüstung endlich und man schaut dann immer, was geht irgendwie und dann auch noch einzelne Musikerinnen und Musiker auszustatten und trotzdem sozusagen im Eifer des Gefechts dann Dialoge mitzubekommen.
Ja,
und also diese kleinen Momente, wie jetzt beispielsweise mit Ingo Metzmacher und Marc André, darauf lauern.
Und Ueli Wiegelt und so, das ist ja dann, das kann man dann im Film hören und sehen.
Darauf lauern wir natürlich, ne? Also du bist eigentlich permanent auf der Lauer und gräbst dich da mit deiner Kamera ein, irgendwo zwischen den Positionen, ne, das eben nicht alleine, sondern mit deinen Kolleginnen und Kollegen, bist im Augenkontakt, also wir haben ja nicht mit Walkie-Talkies oder sonst wie gearbeitet, sondern eigentlich nur über Mucksmäuschen, still Signale, auch da mussten wir unsere Routinen natürlich erstmal entwickeln, zu begreifen, was dreht der andere denn überhaupt? Was könnte das sein, was er dreht? Wir werden jetzt kein Tally, oder wie das heißt, wir hatten kein Return-Video, um zu sehen, was der andere gerade macht. Und das war schon eine große Freude, da eingegraben zwischen euch irgendwie mit dabei sein zu dürfen.
Ja. Ja, vielleicht nochmal für den Zuhörer, für den jetzt Teddy oder bestimmte Aufnahmeprozesse, über die wir gesprochen haben, nicht natürlich klingen. Wenn wir jetzt etwas im Fernsehen sehen oder in der Mediathek heute, dann ist das ja in der Regel gut produziert. Das heißt aber auch, dass ein großes Team von x Kameraleuten, einem Aufnahmeleiter, im besten Fall noch ein ein großes Tonteam mit einem Aufnahmewagen, wenigstens bei der Generalprobe, bei den Proben davor waren. Es gab viele Besprechungen. Es wird alles sind miteinander über eine Art von Kommunikation verbunden. Und der Regisseur gibt die Kommandos, welche Kamera wann geschnitten wird. Alle werden aber immer mitgeschnitten. Das, was wir vielleicht live sehen, ist live geschnitten. Aber alle werden nebenher quer nochmal mitgezeichnet. Das ist das vielleicht, was danach produziert wird. Und so entstehen viele Dinge, die wir im Fernsehen sehen. Und das ist natürlich, es gibt auch Menschen, die bezeichnen das als eine Zeigestockregie, weil wenn die Geige spielt, sehen wir die Geige. Wenn der Dirigent den Einsatz gibt, wenn die Sängerin auftritt, dann sehen wir die Sängerin so. Aber dieser Film ist ganz anders, weil wir bekommen ganz andere, also Why We Play, Ensemble Modern Why We Play ist ein ganz anderer Musikfilm, finde ich, weil es ist nicht, wir sehen auch Konzerte, sehen ja auch Ausschnitte aus Konzerten, aber wir sehen ja auch immer ganz andere Momente, nämlich die Momente, die dazwischen liegen, die Momente, die vor sind, des Entstehens, die fragilen Momente, nicht diese Leinwand, nicht diese, also so, und das macht ja eigentlich, das macht ja den Film so spannend und so aufregend.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das sagst, weil das war genau das, was wir eigentlich überwinden wollten, ne? diese abgezirkelte Kameraposition vom Ü-Wagen aus mit dem Mischpult dann verbunden, wo du eigentlich immer auch nur Gruppen zeigst. Und es ist eine häufig sehr auf sehr, 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 sehr flächige, sehr, sehr distanzierte Art der Aufzeichnung. Und das hat einfach lang gedauert, sozusagen diese Art von Bildsprache zu überwinden und eine ganz andere Dichte und Nähe zu schaffen, indem man sich tatsächlich im Ensemble, ich nenne das jetzt einfach mal, eingräbt oder mit langen Brennweiten arbeitet. Und auch das, wie gesagt, das ist uns nicht in den Schoß gefallen, sondern das ging durchs Ausprobieren, ja, und auch durch ein Verstehen wiederkehrender Abläufe und Verdichtung. Und ja, ich glaube, das ist wirklich ein deutlicher Unterschied zu der herkömmlichen, wie soll man das sagen, Konzertaufzeichnung. Und
ja,
natürlich nur möglich, weil ihr Bock auf uns hat.
Ja,
weil ihr und wir, natürlich ist man manchmal auch ein bisschen trampelig und macht Krach und so weiter. Also ihr wart tatsächlich sehr nachsichtig mit uns und nicht nur ihr, sondern auch die Komponistinnen und Komponisten, deren Zeit ja wirklich extrem kostbar ist. Das darf, ja, also die kommen hierher, hören ihre Sachen zum ersten Mal und dann stehen da irgendwie noch ein paar andere im Raum. Das darf man nicht unterschätzen, ja, dass das schon auch ein Geschenk war, uns da auszuhalten. Ja.
Ja, aber für uns war es auch ein Geschenk und es ist ja auf ein gegenseitiges Vertrauen gestoßen. Also ich kenne das schon auch aus meinem beruflichen Leben, nicht auch beim Ensemble Modern, dass auch Kamerateams oder überhaupt Teams, fremde Teams, die dann in eine Formation eintauchen, eine Gruppe, das kann manchmal sehr störend sein, je nachdem, wie die sich verhalten, vor allem in Kamerateams. Aus verschiedenen Gründen. Die arbeiten natürlich auch unter Zeitdruck, über haben wir ja gerade gesprochen, wenn es was Aktuelles ist. Oder aber auch, weil die einen bestimmten anderen Aufwand brauchen, wenn wir über Musik sprechen. Die brauchen natürlich ja dann auch einen anderen Raum, anderes Licht, Kamerapositionen, Aufstellungen. Die brauchen Raum, die müssen miteinander reden. So, das ist ja eigentlich erstmal was eine bei einer Probe, bei einem Konzert, was wir nicht hören wollen, sage ich mal, eigentlich auch nicht sehen wollen. So, aber dadurch, dass die Zusammenarbeit, finde ich, das hat ja auf so nährbaren Boden ist das ja gesunken. Das war ganz natürlich, fand ich. So habe ich das zumindest immer wahrgenommen, unsere Zusammenarbeit, die Entstehung. Vielleicht jetzt nochmal eine ganz persönliche Frage. Was bedeutet dir dieser Film? Das ist ja nicht dein erster Film, es wird auch nicht dein letzter Film. Du bist bestimmt schon in den nächsten Projekten am Arbeiten. Da würde ich dich auch gleich gerne nochmal zu fragen. Aber was bedeutet dir besonders dieser Film? Was ist das, was in deinem Herzen da bleibt bei diesem Film?
Das ist ja immer auch ein Abschied nehmen. Also ich habe die Tage noch mit meinem Team genau darüber gesprochen. Ja. Also da bei denen, also wir haben ja die Dreharbeiten schon jetzt vor geraumer Zeit beendet und für alle war es irgendwie auch schmerzhaft oder traurig, sozusagen jetzt eben nicht mehr. Also ihr werdet uns nicht die Tür vor der Nase zumachen, wenn wir nochmal wieder kämen, aber es ist natürlich, es geht einfach etwas zu Ende. Man ist jetzt irgendwie sozusagen nicht mal Teil dieser ganzen Bewegung. Ja. Und da bleibt einfach eine tolle Erinnerung zurück. Also das ist etwas, was du und alle, die bei uns mitgehen, also die aus dem engsten Stab, wollen diese Zeit nicht missen. Das war einfach ein sehr, sehr, sehr intensives Erlebnis, an diesen Prozessen beteiligt zu sein. Das ist schon mal ganz wichtig. Der Film an sich, der ist für mich, ich habe den so oft mittlerweile gesehen, du weißt warum, weil du musst halt, dann machst du die Tonmischung, dann machst du die Farbkorrektur, dann machst du die Bauchbinden, dann machst du den, und trotzdem, du musst immer wieder von wird die Ausspielung und so weiter. Ich sehe, glaube ich, heute Abend das erste Mal auf großer Leinwand jetzt die ganz finale Fassung. Ja. Ne? Das heißt, dazu habe ich noch nicht wirklich einen Abstand gefunden. Und wir haben jetzt natürlich durch die Festivalstarts und dann die Kinoauswertung, dann kommt die Auseinandersetzung mit dem Publikum, dann kommt die Auseinandersetzung mit der Kritik, wo du dann dir anhören musst, also wir werden sehen, ob wie das Ganze ankommt. Das nächste ist, ne, also wir haben hier es mit einem Sujet, mit einem Genre zu tun und so weiter. Das ist jetzt nicht Hollywood Marvel, Blockbuster. Ja, ja? Nee. Wir reden hier von zeitgenössischer Musik. Mal gucken, wie das jetzt so wird. Ich freue mich da total drauf.
Ja.
Das ist den Film, den mache ich doch auch und vor allen Dingen, weil ich es wichtig und spannend finde, diese Art von Musik und diesen Schöpfungsprozess einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Mhm. Das ist doch das, warum ich möchte sozusagen einfach den Bauchladen aufmachen und gucken, dass das so viele Leute wie möglich sehen. Mhm. Und ich weiß sozusagen aus Test-Screenings, die wir hatten und so weiter, dass das schon auch funktioniert, die Leute mit dem Film zum Staunen zu bringen und Neugier und Zugang zu schaffen. Mhm. Aber wie gesagt, zu der Frage, wie es mir jetzt damit geht. Ich habe noch keinen Abstand dazu gefunden. Und dazu gehört, glaube ich, dann eben genau auch diese Erfahrung. Weißt du, dann Festival, Kinoauswertung, dann Fernsehauswertung, World Sales, alles, was dann jetzt sozusagen. Und das wird eine Zeit brauchen. Also frag mich in einem Jahr nochmal.
Okay, ja, ich frage dich. Ich werde drauf zurückkommen. Ja. Aber wie ist denn jetzt der weitere Weg des Films? Wir haben heute Abend ein Preview hier in Frankfurt. In eigentlich einem sehr schönen, tollen Kino, was ich auch noch von früher kenne. Und dann geht der Film, hast du gesagt, zu den Festivals.
Genau, das heißt,
die eigentliche Kinopremiere für die Öffentlichkeit, oder wie beschreibst du das, ist dann wo?
Genau, also das ist so der, wenn es schön für einen Film läuft, man wünscht man sich immer, dass man erstmal auf die Filmfestivals geht.
Ja.
Ja, also wir laufen jetzt in Frankfurt. Dass wir in Frankfurt tatsächlich die Welturaufführung haben, ist natürlich der Hit, weil ihr nun mal hier sitzt. Ja. Und danach dann München und dann ist,
glaube ich. Ach, stimmt, ja, München. Ja.
München, also Dokumentarfilmfest München. Dann kommt der Kinostart, ist so, wenn ich mich recht erinnere, 11., 12. Juni. Ja, das heißt, dann läuft der Film bundesweit in deutschen Kinos. Und parallel dazu sind wir noch dabei, jetzt sozusagen die internationale Auswertung zu suchen. Da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Es gibt einen Termin in Großbritannien, was mich sehr freut. Und natürlich wollen wir auch gerne in die, wie soll man das sagen, die Epizentren der zeitgenössischen Musik und den Film dort zeigen. Also mal schauen, welcher Weg das wird. Und dann haben wir einen Weltvertrieb, Euroarts, der den Film dann international auch anbietet. Und dann nicht zu vergessen, unser wichtiger Fernsehsenderpartner, der SWR, der den Film dann wahrscheinlich nach der Kino, ich schätze mal, dass er dann 27 ins Fernsehen kommt.
Ja. Super. Ja.
Also es gibt, er wird seinen Weg gehen.
Ja.
Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.